Herzlich willkommen bei Snacks, dem Snackable Podcast, produziert von Ström New Audio Culture. Heute geht es um eine Persönlichkeit, die das Berliner Stadtbild nach der Wende geprägt hat wie kaum eine zweite: Hans Stimmern. Sein Tod vor kurzem, am 30. August 2025, ist für uns der Anlass, sein Wirken nochmal genauer anzuschauen. Er war ja lange Jahre Senatsbaudirektor, gerade in dieser ja extrem dynamischen Zeit nach 89. Was war denn seine Vision für Berlin? Und warum war er eigentlich so umstritten? Das wollen wir uns heute mal ansehen.
Absolut. Stimmern hat ja vor allem dem Zentrum Berlins, also Mitte, ein neues oder vielleicht besser gesagt ein altes Gesicht gegeben. Sein Schlagwort war die kritische Rekonstruktion.
Okay.
Eine Orientierung an der sogenannten europäischen Stadt. Und genau das hat für enorme Kontroversen gesorgt, ja?
Fangen Sie vielleicht mal mit seinem Hintergrund an. Er kam ja nicht direkt aus der akademischen Planungswelt, habe ich gelesen. Hat ihn das irgendwie geprägt?
Das ist ein wichtiger Punkt, genau. Er hat tatsächlich erst eine Maurerlehre gemacht.
Ach, interessant.
Ja, und studierte dann Architektur, aber an einer Ingenieursschule. Erst später dann Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin, wo er auch promoviert hat.
Okay.
Er hat ja auch selbst betont, sein Denken sei tektonisch und nicht abstrakt. Also vom Bauen her kommend.
Verstehe. Sehr praktisch.
Genau. Und spannend auch. Seine Bibel, wie er sagte, 1968, war nicht Aldo Rossi, der ja oft zitiert wird, sondern Mitscherichs »Die Unwirklichkeit unserer Städte«. Eine ziemliche Kritik an der Moderne damals. Nach Stationen, unter anderem war er Bausenator in Lübeck, seine Heimatstadt, kam er dann eben 1991 als Senatsbaudirektor nach Berlin. In diese, ja, hochbrisante Zeit.
Und brachte diese Idee der kritischen Rekonstruktion mit oder verfeinerte sie? Was hieß das denn konkret für Berlin? Für diese riesigen Brachen, die da ja waren nach dem Mauerfall.
Also das Konzept gab es im Ansatz schon bei der IBA 87 in West-Berlin. Aber Stimmern hat dem eine ganz neue, viel rigorosere Richtung gegeben. Eben für die Mitte.
Okay.
Es ging darum, den historischen Stadtgrundriss wieder aufzunehmen. Also die alten Straßenfluchten, die Platzkanten.
Aha.
Konkret hieß das meistens geschlossene Blockränder, also keine freistehenden Häuser. Dann edle Natursteinfassaden. Und ganz wichtig, diese feste Traufe von 22 Meter.
Die berühmten 22 Meter, ja.
Genau, die Höhe bis zur Dachrinne. Man orientierte sich ganz klar an der Vorkriegsbebauung. Ziel war Geschlossenheit, Dichte im Stadtraum. Das war schon ein sehr klares stadtbaukünstlerisches Regelwerk, wie er es nannte.
Das klingt nach sehr klaren, fast schon strengen Regeln. Ich kann mir vorstellen, das stieß auf Widerstand, oder?
Und wie? Der Widerstand war laut, er war massiv. Die Kritik war, dass es rückwärtsgewandt, dass es provinziell, man würde die einmalige Chance vertun, auf diesen freien Flächen was wirklich Neues, Zukunftsweisendes zu bauen.
Mm.
Das war die große Berliner Architekturdebatte damals. Richtig hitzig.
Ja. Yeah.
Ja, Architekten von Weltrang, also Rem Koolhaas oder Richard Meyer, haben Berlin deswegen verlassen. Die wollten sich dem nicht fügen.
Wow.
Interessanterweise haben sich andere Große wie Frank O'Gehry oder Philip Johnson dann doch überraschend seinen Vorgaben angepasst, zumindest teilweise.
Erstaunlich.
Aber es gab natürlich auch Unterstützer. Architekten wie Kollhoff, Meckler oder Kleihus fanden die Regeln gut, ja sogar notwendig für ein einheitliches Stadtbild.
Aber der Druck kam ja sicher nicht nur von Architekten. Anfang der 90er, das war doch dieser Riesenimmobilienboom in Berlin.
Enormer Druck, ja. Absolut. Das war Goldgräberstimmung. Die Fachzeitschrift Bauwelt hat schon 1991, also ganz am Anfang, von den Herren mit der weißen Weste am Förderband Berlin-Mitte geschrieben.
Mhm.
Die drängten auf schnelle Genehmigungen und reichten oft, so die Bauwelt damals, erbärmliche oder größenwahnsinnige Projekte ein.
Oh je.
Da musste Stimmern extrem hart bleiben. Er wurde wohl auch, wie es heißt, wenn nötig, ruppig, um seine Linie gegen Investoren durchzusetzen. Die wollten oft lieber Solitäre aus Glas bauen, so Glitzerpaläste halt.
Klar.
Sein Zitat dazu ist ja bekannt. Aus der Addition von nur auf sich bezogenen Einzelarchitekturen entsteht keine Stadt.
Ein starkes Statement,
fand er. Ganz verhindern konnte er das natürlich nicht. Das Sony Center am Potsdamer Platz ist vielleicht das bekannteste Beispiel, wo dann doch ein Kompromiss rauskam.
Und wenn wir heute so durch Berlin-Mitte gehen, was ist denn sichtbar geblieben von seiner Ära? Hat sich diese Vision von der steinernen europäischen Stadt erfüllt?
Also sein Einfluss ist wirklich unübersehbar. Der Pariser Platz, das Adlon,
ja,
die Friedrichstraße, der Gendarmenmarkt, auch der Leipziger Platz. Das sind alles Orte, die tragen ganz klar seine Handschrift. Gebaut von Architekten, die eben seinen Regeln gefolgt sind.
Okay.
Allerdings muss man auch sagen, dieses pulsierende, großstädtische Leben, diese Urbanität, die er sich davon erhofft hat, die ist an vielen dieser Orte, ich denke da zum Beispiel an den Leipziger Platz, auch nach Jahrzehnten nicht so richtig entstanden. Es wirkt manchmal ein bisschen steril.
Das stimmt vielleicht.
Manche Areale wie der Potsdamer Platz sind ja sogar schon wieder im Umbau. Man merkt, seine Ära ist heute irgendwie ein abgeschlossenes Kapitel der Stadtbaugeschichte.
Okay.
Gerade für heutige Architekten, die ja viel stärker ökologische, soziale Aspekte betonen, sind seine Vorgaben von damals oft, naja, kaum noch nachvollziehbar.
Aber er wurde doch auch geehrt, oder?
Ja, und das zeigt die ganze Ambivalenz. Er hat 2009 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und zwar explizit für die Wiedergewinnung des Berliner Stadtgrundrisses als historisches Gedächtnis.
Ein wirklich komplexes, vielschichtiges Erbe. Einerseits diese Wiederherstellung von Ordnung, von historischem Bezug. Andererseits die Kritik, er sei zu starr, zu rückwärtsgewandt gewesen.
Genau, das ist der Punkt. Es ist nicht einfach schwarz oder weiß. Und es wirft eine Frage auf, die eigentlich weit über Stimmern und Berlin hinausgeht. Eine Frage, die Sie vielleicht auch mitnehmen können.
Ja.
Wie viel historische Anlehnung, wie viel Regelwerk braucht oder verträgt eine moderne Metropole, die sich ja ständig verändert? Wo liegt da die Balance? Zwischen dieser städtebaulichen Ordnung, die ja auch Orientierung geben kann, und der architektonischen Freiheit, der Innovation, die ja auch nötig ist. Das ist eine Frage, die bleibt.
Das war eine weitere Folge von Snacks, dem Snackable-Podcast, produziert von Ström New Audio Culture. Schauen Sie gerne in die Shownotes für weitere Infos zu unserem Thema. Bis zur nächsten Folge.